Radio SRF.
Die Samstagsrundschau.
Eine tragische Bluttat hat die Walliser 400 Seelengemeinde Taillon und die ganze Schweiz aus den Festtagsferien gerissen. Ein 33-jähriger Mann hat am 2. Januar 3 Frauen verschossen und 2 Männer schwer verletzt. Wie immer nach solchen Fällen stellt sich die Frage, sind Gesetze in der Schweiz in dieser Sache zu lasch? Diskutieren darüber möchte ich heute in der Samstagsrundschau mit dem Beat Filliger. Er ist Zuger Regierungsrat von der CVP und Vizepräsident von der Vereinigung, respektive, wie es korrekt heisst, vom Konkordat von der kantonalen Polizei- und Justizdirektoren. Und er hat auch selber einmal miterlebt, was ein Amokläufer mit der Waffe kann anrichten kann. 2001 war er nämlich damals noch als Kantonsrat dabei, wo der Friedrich Leibacher schwer bewaffnet ins Zuger Regierungsgebäude gestürmt ist und 14 Politikerinnen und Politiker getötet hat. Beat Filliger, seither, eben seit 2001, sind Gesetze in der Schweiz ja schon ein paar Mal verschärft worden. Trotzdem stellt sich jetzt wieder die Frage, sind sie immer noch zu mild?
Nein, ich finde das Waffengesetz soweit in der Ordnung und auch in der Umsetzung handbar. Ich sehe einfach zwei Lücken, die das Gesetz im Moment hat. Das ist vor allem aus kantonaler Sicht, dass man eine gesetzliche Grundlage muss schaffen noch für den Online-Datenaustausch unter den Registern, also unter den Kantonen. Und das Zweite ist gerade jetzt der Vorfall im Kanton Wallis, der mich auch wieder schockiert. Und wir wissen genau, dass es passiert in einer gewissen Zeit wieder einmal etwas, oder, wo Waffen missbraucht werden, stellt sich für mich schon auch die Frage, ob man nicht jetzt einen Schritt noch weiter tun sollte und alle Waffen, die in der Schweiz rum sind, in ein Register aufnehmen. Also eine komplette Aufnahme von allen Waffen in Register.
Kantone wollen jetzt das in die Hand nehmen? Also was genau planen Sie denn da?
Nein, Kantone, das müssen wir jetzt noch diskutieren, ob wir so ein
Also Sie haben sich schon geäussert, Sie wollen das.
Aber klar ist, wir wollen die Register unter den Kantonen verlinken miteinander. Heute ist ein Datenaustausch eigentlich schon gewährleistet, indem dass man telefonisch abfragt oder über E-Mail. Und das genügt einfach nicht. Und damit einfach auf dem Schadenplatz oder wo immer die Polizei sofort auch Zugriff hat, Tag und Nacht, muss so eine Verlinkung, so eine Harmonisierung von den Waffenregistern stattfinden. Und da sind wir auch dran. Und es ist auch der Vorwurf gestern in der Arena gemacht worden. Der Kanton hat das ein bisschen verschlafen. Man muss aber sehen, dass es viel komplexer ist, als man ursprünglich angenommen hat. Zuerst haben wir mal müssen abwarten, was sagt überhaupt das Schweizer Volk zur Waffeninitiative. Und dort ist schon klar, dass ja Kantone die Register führen. Und ist auch angenommen worden, dass man denn das verlinkt. Da ist man noch einmal dran hingegangen und hat dann auch gesehen, dass so einfach das ganze Projekt komplexer ist als angenommen. Und da sind wir jetzt aber dran, dass wir den Betrieb aufnehmen könnten. So Ende 14 ist vorgesehen.
Und das Register, also was sollte denn dort jetzt alles drin sein? Man weiss ja in der Schweiz, oder das vermutet man mindestens, gibt es eben 2,4 Millionen Waffen und etwa 10% davon sind nicht registriert. Andere Schätzungen gehen aber von viel, viel mehr Waffen aus. Also das neue Register, das dann so quasi entsteht, was soll das alles enthalten?
Das Register soll alle Waffen enthalten. Jede Waffe, die auch muss zugeordnet werden in einer Person, also in einem Besitzer. Und das bringt den Vorteil, dass man mal A, weiss, wie viele Waffen überhaupt in der Schweiz rum sind. B, wenn die Polizei ausrückt und irgendeine Ermittlung muss machen, dass sie nicht nur sieht, wie heute, welche Waffen sind eingetragen, sondern wirklich effektiv, welche Waffen hätten so einen Besitzer. Und das hat man heute, die klare Übersicht, die Transparenz fehlt heute. Und jedes Mal, wenn etwas passiert, stellt sich die Frage wieder. Und ich glaube einfach, den Schritt müssen wir doch jetzt einfach mal prüfen und noch vollziehen. Und ich bin auch überzeugt, dass auch die Waffen oder die Registergegner ja nichts befürchten müssen. Das ist eine Aufnahme über eine Selbstdeklaration, sehe ich das. Natürlich muss man dann eine gewisse Karenzzeit geben, ein Jahr oder ein halbes Jahr, dass man die Waffen kann melden kann, möglichst unbürokratisch. Und dann sind die registriert.
Wie sollen sie registriert werden? Ich meine, man sagt ja seit Jahren, sagt man eigentlich, Waffen müssen registriert werden. Meldet euch, wenn ihr noch so einen alten Armeekarabiner auf dem Estrich habt. Und das ist bis jetzt nicht passiert.
Ja, natürlich. Ich habe jene Leute gehört, die sagen mir, ich habe meine Sammlung, die ich bekommen habe, vom Grossvater und so weiter, freiwillig registriert, auch wenn ich es nicht muss. Und die Freiwilligkeit, die führt einfach letztlich nicht zum Ziel. Man muss eine Vorgabe machen mit der Karenzzeit, und nachher auch Sanktionsmöglichkeiten. Also wenn die Waffen dann nicht registriert sind, dass man auch einen Buß kann ausfällen.
Oder, also konkret, was für Sanktionsmöglichkeiten sind da vorgesehen?
Also wenn nachher eine Waffe nicht registriert ist, nach Ablauf dieser Zeit, dann macht sich etwas strafbar. Und dann muss man das auch definieren, wie hoch denn die Buße ist, oder?
Und wenn das funktionieren soll, dann müssen wir das auch kontrollieren. Also wäre es denn zum Beispiel denkbar, dass plötzlich unangemeldete Kontrolle bei mir daheim kommt von der Polizei und mal schaut, was habe ich da auf dem Estrich und im Keller noch allenfalls für Waffen rumliegen?
Na, da gilt auch das Prinzip von der Verhältnismäßigkeit. Ich sehe, wie gesagt, eine unbürokratische Aufnahme von allen Waffen. B, wenn irgendwo etwas in der Abklärung ist und die Polizei irgendwelche Vermutungen hat, soll das natürlich möglich sein, dass man allenfalls über eine Hausdurchsuchung auch könnte eruieren, sind wirklich die Waffen vorhanden, die gemeldet worden sind, oder sind noch andere Waffen oder was immer.
Gut, bei Verdacht macht man das ja heute schon. Die Frage ist, kann man auch sonst kontrollieren? Einfach mal, zum schauen, dass das Gesetz dass das quasi befolgt wird, dass die Leute das wirklich registrieren und sonst jetzt mit der Kontrolle rechnen. Nein, wäre das möglich?
Das sehe ich nicht. Ohne einen klaren Verdachtsmoment kann die Polizei nicht einfach Hausdurchsuchungen machen. Das sehe ich nicht.
Dann ist aber für mich als unbescholtener Bürger ist eigentlich nach wie vor der Druck nicht besonders gross, um die Waffen gleich zu melden.
Doch. Man hat einen Überblick. Und wenn die Polizei zum Beispiel von einem Nachbarn eine Meldung bekommt, ich weiss nicht, was mit meinem Nachbarn passiert, der hat sich verändert, der ist irgendwo psychisch angeschlagen, die Polizei könnte dann nicht einmal schauen. Und dann macht man so eine Risikoanalyse, auch ein bisschen verdeckt, oder? Man hat die Daten vom Waffenregister und so weiter und tut dann entscheiden, auch unter dem Prinzip von der Verhältnismäßigkeit und kann dann halt irgendwo auch, wenn Verdachtsmoment vorliegt, eine Hausdurchsuchung machen. Aber das sehe ich nicht, dass man einfach kontrollmässig da geht, Häuser durchsuchen. Und das ist sicher nicht vorgesehen und wäre auch staatspolitisch völlig falsch.
Jetzt sagen ja Gegner, Kriminelle kommen immer an ihre Waffen. Wirklich gefährliche Täter, wie jetzt der Täter von Dayan oder Leute wie ein Petranz Kneubühl, der jetzt gerade zu Biel vor Gericht steht, oder der Friedrich Leibacher von Zug, die melden ja dann nicht, wenn sie da so einen Karabiner irgendwo hinten rumkaufen. Also die Gefährlichen, die man müsste wissen, die weiss man dann gleich nicht.
Ja. Aber der Unterschied ist, wir hätten mal wirklich alle Waffen, die im Register sind, und die nicht im Register sind, dann macht sich der Besitzer strafbar. Das ist ja heute auch schon so, dass die gemeldet werden oder registriert werden. Aber nachher haben wir dann wirklich alle Waffen, die oben sind, im Register, im Überblick.
Hätte, ja.
Ja. Und ich gehe davon aus, dass man dann wirklich fast alle Waffen in ein Register kann aufnehmen kann. Die Frage stellt sich auch, haben wir zu viele Waffen in der Schweiz?
Und was ist Ihre Antwort auf die Frage, wenn Sie sich
schon vorstellen? Das ist noch schwierig zu beurteilen. Ich sage einfach, wir haben zu viele Waffen in der Schweiz, die irgendwo noch rumliegen, die weder in einem Schützenverein, in der Jagd, in der Sammlung oder in der Armee können zugewiesen werden. Und ich glaube, dem muss man auch eine gewisse Zeit geben. Entweder tut man die Waffen dann registrieren oder man gibt die Möglichkeit, in den Kantonen die zurückzunehmen, zu vernichten oder zu verkaufen. Aber einfach, dass sie weiterhin so in den Häusern sind, das sehe ich dann eher weniger oder respektiv wäre auch Möglichkeit über so eine Registrierung, dass man eben die Anzahl Waffen oben abnimmt.
Mhm. Also eben gleich nochmal die Frage, Sie haben sie selber gestellt. Gibt es zu viele Waffen oder nicht? Ja oder nein?
Ich habe gesagt, es gibt zu viele Waffen, die neben der Nutzung von diesen 4-5 Kreisen, die ich aufgezeigt habe, irgendwo rumliegen. Der Anteil ist sicher noch zu gross. Und den müssen wir über so eine Gesamtregistrierung sicher auch oben abholen. Indem, dass man eben auch die Möglichkeit gibt zur freiwilligen Waffenabgabe. Und das ist gerade der Kanton Zug. Hat mit dem eigentlich sehr erfolgreich angefangen, wo andere Kantone dann weitergefahren haben. Das sind Tausende von Waffen abgegeben.
Es gibt ja Leute wie zum Beispiel der Joe Lang, auch ein Zucker wie Sie, der sagt, man müsste darauf hinschaffen, dass es irgendwann im Jahr 2020 noch 1 Million Waffen gibt. Das wären die von den Jägern, von den Schützen, von den Sammlern. Und dann hätte es etwa, ist das ein Ziel, das auch Sie verfolgen würden?
Ich will überhaupt keine Zielvorgabe machen. Ich sage einfach, die Waffen, die nicht unbedingt irgendwo in einem Verwendungszweck zugeordnet sind, die sollen verschwinden.
Zurück jetzt einmal zu Ihrem Register, wenn ich dem so darf sagen. Agno, das gibt es jetzt eben so Fälle wie Dayon, wie ein Herr Kneubühl oder ein Herr Leibacher Zug. Gibt es wirklich realistisch die Hoffnung, dass solche Daten vermieden werden mit so einem Register?
Ich bin nicht blauäugig und sage, ja. Aber wir müssen doch einfach Möglichkeiten wahrnehmen, wenn wir sie haben, in Richtung Prävention, in Richtung mögliche Verhinderung von Straftaten, auch den Schritt noch zu tun, der jetzt notwendig ist. Und das sehe ich über die Registrierung. Man muss aber auch sagen, dass man...
Also jetzt gleich noch mal erklären, also das Register, eben, das sind Leute, die illegal ihre Waffen besorgen. Wie kann denn so ein Register, wo eigentlich nur die legal erworbenen Waffen drin sind, wie kann denn das helfen, so etwas zu verhindern?
Es gibt eine Sensibilisierung in der Waffenfrage weiter. Und man weiss, dass die Waffen gemeldet werden müssen. Ich gehe davon aus, dass es natürlich immer solche gibt, wo irgendwo schwarze Waffen erwerben. Da können sie es ja natürlich auch nicht registrieren. Mit dem muss man rechnen. Aber der Ansatz, dass man alle Waffen in ein Register aufnimmt und auch fordert, dass sie registriert werden müssen, das ist der richtige Weg, den ich sehe. Natürlich können wir Straftaten nicht vollumfänglich verhindern. Wir können nicht verhindern, dass nicht alle Waffen in die Register kommen. Das sehe ich auch. Aber wir geben die Vorgabe. Und wer es nicht macht, wird büßt oder muss mit einer Anzeige rechnen, wenn es rauskommt, wenn man solche feststellen tut.
Jetzt sagen Sie also, so ein Register, das ist eine gute Sache, das müssen wir machen. Die Diskussion darüber hat ja schon relativ lange angefangen. Schon bald mal nach dem Attentat zu Zug haben wir davon geredet. Dann wieder vor 2 Jahren hat man im Zusammenhang mit der Waffenschutzinitiative quasi als Argument, um sie ablehnen, hat man gesagt, Kantone machen dann so ein Register. Jetzt sind eben 2 Jahre vergangen und eigentlich diskutieren wir immer noch darüber, sind die Rechtsgrundlagen vorhanden oder nicht. Hat da gleich der Vorwurf etwas daran, dass Kanton, KKJPD namentlich, da das ein bisschen verschlafen hat?
Ich habe es einleitend gesagt in diesem Gespräch. Oder? Kantone haben das nicht verschlafen. Es ist einfach komplexer, als man angenommen hat.
Also wir kennen noch nicht mal die Rechtsgrundlage, die es brauchte.
Ja, man hat jetzt festgestellt, dass der Online Datenaustausch auch eine nationale Rechtsgrundlage braucht. Und die ist schon nicht bestritten. Und ich sehe jetzt parallel, dass wir bei dem Projekt, bei dem Polizeiinformatik, bei der Harmonisierung, sollte bis Ende 2014 in Betrieb kommen, dass man parallel dazu eben auch die eidgenössische Gesetzesanpassung auch durchzieht. Aber mit aufnimmt jetzt auch noch die Frage, dass man eben auch alle Waffen muss registrieren.
Beat Filger, ich habe es erwähnt, Sie selber haben das auch mal miterlebt, wie das ist, wenn so ein Attentat passiert. 2001 sind Sie damals als Kantonsrat dabei gewesen, wo der Friedrich Leibacher das Zuger Regierungsgebäude gestürmt hat und um sich geschossen hat. 14 Politikerinnen und Politiker hat er umgebracht. Unterdessen sind jetzt mehr als 2 Jahre vergangen. Wie präsent ist das jetzt noch bei Ihnen?
Ja, es ist nicht täglich präsent, aber es ist natürlich auch für mich persönlich und für andere noch viel intensiver, wo Angehörige verloren haben oder wo dauernde körperliche Schäden davontragen. Die sind natürlich das Leben lang mit dem befasst. Aber was es einfach auch gezeigt hat, oder, dass unsere Gesellschaft sehr schnell verletzlich ist, selbst die öffentliche Instanz, das Parlament, und es hat entsprechende Fragen gegeben, auch entsprechende Sicherheitsanpassungen in den Kantonen. Heute kommt man also in kein Parlament rein, ohne über eine Sicherheitsschleuse. Das finde ich eigentlich schade, oder? Aber das sind dann auch Konsequenzen daraus gewesen. Es hat sehr viele Fragen auch bezüglich Waffen gegeben. Und ich meinte auch, dass das Waffengesetzgebung in der Schweiz nicht ein schlechte ist. Und Zahlen zeigen auch seit 1998, dass doch die Waffenvergehen stark oben runtergekommen sind. Und das hat auch damit zu tun, dass natürlich alle die Waffen, die Hauptnutzerkreis, angefangen bei der Armee, über die Schützenorganisationen, Jäger, Sportschützen, da muss ich wirklich auch den Hut ziehen, wie sorgfältig sie mit Waffen umgehen.
Und jetzt aber gleich nochmal zu Ihnen persönlich in dem Zusammenhang. Also Sie kehren zum Beispiel regelmäßig zum Tatort zurück, eben zum Regierungsgebäude. Auch jetzt als Regierungsrat sind Sie natürlich noch dabei bei den Parlamentssitzungen. Auch Sitzungen vom Regierungsrat selber finden, glaube ich, dort statt. Also können Sie heute unbelastet in das Gebäude rein, ohne da wieder zurückzudenken? Oder ist denn das jedes Mal gleich nochmal der Gedanke, eben vor 11 Jahren in dem Sommer, ist das dann passiert?
Am Anfang war man natürlich 2-3 Monate traumatisiert und das ist schon so. Aber das hat, mit der Zeit ist das auch wieder in ein normales Leben zurückgegangen. Und ich kann heute ohne Probleme in das Regierungsgebäude rein. Und natürlich, wenn man so
und sonst an den Saal schaut,
denkt man schon daran, wenn man angesprochen wird.
Sind Sie ängstlicher geworden, sonst, wenn Sie privat unterwegs sind?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meinte ja, ich bin ängstlicher geworden. Vor allem schreckhafter geworden, muss ich sagen. Wenn irgendwo etwas runterfällt an einem Ort, dann kann ich also explodieren und die Leute zusammenstauchen, die etwas fast fahrlässig irgendwo Boden fallen lassen. Aber ich weiss, dass das Kolleginnen und Kollegen auch ein bisschen so geht, die das erlebt haben. Aber so ist eigentlich Schäden oder irgendwelche Nachteile oder Probleme sind bei mir nicht vorhanden.
Und politisch, also hat das, was Sie da erlebt haben, hat das Ihre Einstellung irgendwie geprägt, eben gerade in diesen Fragen rund um Waffenrecht?
Ich bin natürlich damals nicht in dieser sicherheitspolitischen Funktion gewesen. Und das ist heute anders. Und ich schaue die Waffenfrage eigentlich sehr unverkrampft an. Und ich schaue sie vor allem aus der Sicherheitsperspektive an. Und darum sage ich auch in den Waffenbefürworter und in den Registergegnern, ihr habt doch nichts zu verlieren, macht doch da mit. Ihr helft ja eigentlich nur dann mit der Gesamtregistrierung, dass man endlich auch oder viel mehr solche eruiert, die eben Waffen nicht dürften haben. Oder? Auch die Frage sensibilisiert dann noch mehr, dass vielleicht auch Bürgerinnen und Bürger sich mal bei der Polizei melden und fragen, ich habe das Gefühl, der hat Waffen oder da ist etwas nicht in der Ordnung. Wir hätten einfach einen besseren Zugriff, einen besseren Überblick, eine bessere Transparenz.
Ich kann ja sagen, Sie sind auch nach dem Ereignis kein Hardliner geworden in diesen Fragen. Sie sind zwar jetzt für das Register, andererseits, zum Beispiel vor 2 Jahren, sind Sie eben gegen die Waffenschutzinitiative gewesen, wo ja eben die Zahl der Waffen massiv hat wollen eigentlich runterbringen. Warum sind Sie dort dagegen gewesen, gerade auch vor dem Hintergrund, was Sie da selber erlebt haben?
Ja, ich hatte hier zwei Auffassungen gehabt. Die eine war, ich bin für die Heimabgabe der Armee Waffen, weil das ein schweizerisches Selbstverständnis ist, gehört zum Milizsystem, auch zur außerdienstlichen Waffennutzung. Das ist für mich eigentlich nie eine Frage. Und ich bin auch überzeugt, dass die Armeeangehörigen sehr sorgfältig mit den Waffen umgehen. Wir haben dann aber auch gerade vom Kanton Zug aus immer gefordert, dass wir eine unbürokratische Waffenabgabe in der Armee sollte können machen. Das ist inzwischen auch vollzogen und möglich, auch wenn das nicht gross gebraucht wird. Auf der anderen Seite bin ich für das Waffenregister gewesen. Das ist es so. Und habe mich dann letztlich gegen die Initiative entschieden, weil mir die Heimabgabe wichtiger war als das Register. Weil es ja das schon gegeben hat auf der Kantonsstufe. Und ich eigentlich auch davon ausgegangen bin, dass die Harmonisierung, wie sie jetzt andenkt und vorgesehen ist, auch stattfinden tut.
Warum ist Ihnen denn die alte Schweizer Tradition, dass jeder Soldat seine Waffe heimnehmen kann, warum ist Ihnen das in dem Kontext, wo es eben auch um Verbrechen und so geht, so wichtiger, dass das Argument am Schluss dann quasi bei Ihnen obsiegt hat?
Für mich ist vor allem eben das schweizerische Verständnis, Tradition, auch der Milizgedanke von der Schweiz, wo ich sehr hoch halte, tue, aber auch die außerdienstliche Übung, wo mit und anderen Waffen kann stattfinden, das ist mir wichtiger gewesen als jetzt das Waffenregister, oder?
Die Militärwaffe, kann man sagen, ist ja wahrscheinlich auch der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass dann die Initiative am Schluss gescheitert ist. Aber eben, Sie haben noch weitere Sachen vorgesehen, das Register, das wollen Sie jetzt einführen. Mhm. Und Sie haben noch mal etwas vorgesehen, nämlich, dass jeder, der eine Waffe kaufen will, einen sogenannten Bedarfs- und Fähigkeitsausweis braucht. Wäre das allenfalls auch noch mal ein weiterer Punkt, wo man müsste darauf zurückkommen müsste, dass man nicht einfach so eine Waffe kaufen kann, wenn man einen halbwegs ordentlichen Leumund hat?
Ich gehe davon aus und ich kann mich auch orientieren lassen bei unserem Waffenbüro. Also da wird genau hingeschaut. Ich glaube nicht, dass dort eine Verschärfung braucht. Also wer eine Waffe will kaufen, wo bewilligungspflichtig ist, Waffenerwerbschein braucht, das wird wirklich tief abgeklärt. Strafregister, Sozialamt, bei den kantonalen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden. Und da gibt es auch noch ein Gespräch, wo man die Leute befragen tut. Da da will ich nicht weitergehen. Nein.
Das ist aber gleich ein bisschen grotesk. In der Schweiz zum Beispiel muss jeder, der einen Hund kauft, wenn es nur ein Chihuahua ist, muss obligatorisch Kurs besuchen, um dann zu schauen, dass er den Chihuahua in den Griff hat und dass er dann gefährlich wird. Und ein Gewehr oder eine Pistole kann man einfach kaufen, wenn man eben einigermaßen bis jetzt nicht allzu viel strafrechtliche Dummheiten gemacht hat.
Ja, aber man muss auch sehen, der Hauptteil der Waffen nutzen, die sind sehr gut geschult. Bei den Jägern angefangen, über die Armee, Schützenverein.
Aber jeder kann es kaufen.
Ja, aber die wissen, wie ich umgehe damit. Die sind eben auch ausgebildet und geschult an den Waffen. Und das ist eine Voraussetzung, die ich finde, muss man einbeziehen bei der Beurteilung des Waffenerwerbens, wenn es einen Waffenerwerbschein braucht. Oder? Also das genügt für mich heute. Da möchte ich eigentlich die Schrauben nicht mehr anziehen.
Also die Hürden zum Waffen kaufen, finden Sie, die Hürden zum Waffen kaufen, die sind in der Schweiz genug hoch?
Sie sind nicht allzu hoch, aber sie sind genug hoch.
Jetzt eben gibt es viele Waffen. Viele Fachleute sagen auch, das ist das Problem, das Hauptproblem im Zusammenhang mit so Tötungsdelikten, aber vor allem auch im Zusammenhang auch mit der höheren Selbstmordrate in der Schweiz. Von daher gleich noch mal die Frage, müssen wir nicht schauen, dass die Gesamtzahl der Waffen deutlich reduziert wird?
Ich sage ja und bin überzeugt, die Waffen, die registriert sind, da hat man eine Anzahl, die Zahl hat man genau. Die nicht registriert sind, oder? Das ist die grosse Unbekannte. Und ich gehe auch davon aus, dass die nicht registriert sind, auch nicht so wichtig sind. Also das ist vielleicht eher der Sammler.
Also das sind die kriminell gebraucht werden, die nicht registriert
werden. Ja, das ist wahrscheinlich auch ein kleiner Anteil. Das ist ein kleiner Anteil. Aber wir haben einen Gesamtüberblick und wir bringen dann die Anzahl Waffen auch oben runter, indem wir eben mit der Registrierungspflicht viele Waffen entsorgen, die eigentlich gar nicht mehr gebraucht werden oder auch im Sammlerwert ausscheiden tun. Und das ist eine gute Sache, da bin ich überzeugt. Und ist auch nicht ein riesen Aufwand damit verbunden. Und dann kommt die Waffenfrage. In der ganzen Waffenthematik nimmt man ein bisschen den Wind aus dem Segel, wenn wieder etwas passiert. Haben wir doch den Schritt gemacht. Und sonst haben wir einfach jedes Mal auch die emotionale Waffendiskussion, wenn wieder eine Tötung über Waffenmissbrauch passiert.
Grundsätzlich Waffen reduzieren, eben auch alte Waffen aus dem Verkehr ziehen. Das ist ja eigentlich eine Sache auch von den Kantonen. Es gibt gewisse Kantone, zum Beispiel Zürich, die organisieren sogar regelmäßig so Abgabetermine, auch bei Ihnen im Kanton Zug kann man seine Waffen abgeben und da kommen dann wieder ein paar hundert oder vielleicht im besten Fall ein paar tausend Waffen zusammen. Eben bei einem Waffenbestand von mehreren Millionen genau, weiss man es nicht. Langt das?
Es ist ein guter Ansatz. Es reicht natürlich nicht, den Waffenbestand, den man ohne weiteres auch eliminieren kann, oben abnehmen. Und über eine Registrierung kann man dort sicher noch dazu beitragen. Aber die Kantone zählen weiter und das ist eine gute Sache.
Gibt es die Idee, dass man zum Beispiel Geld zahlt? Jeder, der Waffen zurückbringt, kommt 50, 100 Franken über?
Nein, da bin ich ein völliger Gegner von dem.
Das wäre ein Anreiz.
Ja. Aber da appelliere ich auch an die Selbstverantwortung von unseren Bürgerinnen und Bürgern. Der Staat kommt ja schon entgegen, indem dass es gratis vernichtet tut und einsammelt tut. Also dann noch
ist auch die Einkaufen.
Das ist im Moment für mich kein Thema.
Eine andere Idee ist, dass zum Beispiel bei Verkehrskontrollen gar zum Tempo, gar zum Fahrausweis, zum Alkohol, dass dann die Polizei gerade immer einen anschaut, hat er im Auto noch Waffen. In New York haben wir das offenbar mit Erfolg praktiziert.
Das machen wir im Kanton Zug auch so. Wir machen selten allein nur Alkoholkontrolle oder Geschwindigkeitskontrolle. Das sind immer Gesamtkontrollen, um eben auch Kriminelle können eruieren, dass das irgendwo auch Waffenkontrollen gibt. Also Kofferraum auf und so weiter. In Wagen hingeschaut wird. Natürlich, wenn man spürt, dass einer auch noch gerade Alkohol hat, dann kann man ja nicht einfach weiterfahren lassen. Aber das sind bei uns auch so gesamtheitliche Kontrollen, die meistens vor dem Hintergrund stattfinden, dass man eben gesättige Waffendelikte oder Waffenbesitzer auch wird aus dem Verkehr ziehen.
Beat Filiger, wir haben jetzt über 20 Minuten über Waffen geredet. Gerade beim Fall Dayan gibt es ja noch einen anderen Aspekt. Der Täter, der war kein unbeschriebenes Blatt. Er war in psychiatrischer Behandlung. Er hatte Drogen- und Alkoholprobleme. Man hat ihm schon mal mehrere Waffen entzogen. Und trotzdem hat er sich wieder so eine Waffe beschaffen und hat die Tage verüben. Was ist da falsch gelaufen?
Es ist schwierig, in einem laufenden Verfahren zu urteilen. Ich weiss nicht, was da alles falsch gelaufen ist. Tatsache ist einfach, dass die Person Waffen hatte. Wie und von wem, dass er sie erworben hat, kann ich nicht sagen. Scheinbar muss die Person auch unter Vormundschaft gestanden sein. Da stellen sich Fragen, hat die mandatsführende Person Mitteilungspflicht verletzt oder
gut, das kann man auch nicht genau sagen. Ein Vormund muss etwa 100 Fälle behandeln, parallel, das ist eigentlich ausgeschlossen, eigentlich kann man dem ja gar keinen Vorwurf machen, dass er dann nicht bei jedem von diesen 100 immer noch immer in den Keller oder in Estrich steigt und da schaut, die Leute jetzt noch eine Waffe rum.
Das ist so. Wie gesagt, ich kann den Fall im Detail nicht beurteilen, aber der Vormund, die mandatsführende Person, hätte eigentlich schon Pflicht, oder? Und das Recht wäre auch da, Mitteilung an die Polizei zu machen, wenn jemand eine schutzbefohlene Person Waffen hat oder Waffen will erwerben und so weiter.
Man kann in dem Fall sagen, eigentlich haben die Behörden Gefahr erkannt, haben den Mann behandelt, haben Waffen weggenommen. Und die Frage, die dann auftaucht, ist, was passiert mit den Leuten, die man weiss, die sind psychiatrisch auffällig, die könnten das Verbrechen vergehen, aber sind noch nicht straffällig geworden. Was soll man mit diesen Leuten machen?
Das ist eine gute Frage und natürlich auch für die Polizei immer eine zentrale Frage. Auf der einen Seite, also bei den Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, da haben wir es klar geregelt, was die mandatsführenden Personen für Möglichkeiten, Pflichten und Rechte haben. Wenn jetzt aber zum Beispiel jemand eingewiesen wird in eine psychiatrische Klinik, oder? Was sagt der Arzt? Was darf der Arzt sagen? Da gibt es Patientenrecht, wir haben nicht den gläsernen Bürger. Da gibt es aber auch das Amtsgeheimnis, das Arztgeheimnis vom Arzt. Da sind wir natürlich schon immer in einem Spagat und in einem Dilemma drin. Das ist auch von Kanton unterschiedlich geregelt. Der Kanton Zug hat im Gesundheitsgesetz klar geregelt, wenn ein Arzt zum Beispiel darf oder muss Mitteilungen machen, aber das Waffendelikt oder Gefahr von Waffenmissbrauch ist schon nicht enthalten. Er könnte allenfalls das Gesuch um Entbindung vom Amtsgeheimnis stellen.
Also gibt es bei den Kantonen Bestrebungen, um da neue Lösungen zu suchen? Ich meine, um hundertprozentig sicher sein, müssen wir alle einsperren. Das geht natürlich nicht aus in einem freiheitlichen Staat. Es gibt etwa 200'000 Leute, die da betroffen werden. Also gibt es da neue Ideen, neue Möglichkeiten, wie man solche Leute effizient überwachen kann?
Die Fragen von Mitteilungsrecht und Mitteilungspflichten und Amtsgeheimnis und so weiter, die stellen sich in vielen Gesetzen immer wieder, oder? Auch im Schulgesetz, Polizeigesetz und so weiter. Das ist immer wieder ein Thema. Und meines Wissens, also in unserem Kanton sind solche Bestrebungen nicht vorhanden. Ich habe zum Beispiel auch noch kurz das Bündnergesetz gesehen, das liberaler ist da, also mehr Möglichkeiten gibt in den Ärzten, zum Meldungen können machen. Vor dem Hintergrund müsste ich vielleicht mal bei uns auch nein, ist das intern diskutieren. Ist das für die Zukunft eine Notwendigkeit, wo man müsste lockern und in den Ärzten auch die Möglichkeit geben, sich können zu melden oder bei solchen Verdacht?
Also muss man halt auch nach so einem Ereignis wie jetzt Dayan anstehen und sagen, man macht zwar etwas, aber alles machen kann man nicht. Solche Fälle wird es immer wieder geben.
Das ist so. Und letztlich ist es immer auch eine Frage von der Verhältnismäßigkeit. Aber ich bin jetzt der Meinung, wenn wir mal die Vorgabe macht zum totalen Registrieren von allen Waffen, haben wir einen guten Schritt in die richtige Richtung da. Und ich glaube, das ist auch die Erwartung von vielen Leuten, die sehr sorgvoll mit Waffen umgehen. Das spüre ich in den Gesprächen immer wieder.
Beat Villiger, vielen Dank für das Gespräch.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.